Wer das Buch Malachi aufschlägt, begegnet einem Gott, der zugleich liebt und richtet. Auf der einen Seite bekräftigt Jehova seine unwiderrufliche Liebe zu Jakob, auf der anderen Seite deckt er schonungslos die Verehrung der Priester auf. Diese Spannungen werfen Fragen auf: Wie passt Gottes liebende Erwählung zu seinem harten Wort gegen Esau? Wie verbindet sich seine Heiligkeit mit seiner Geduld gegenüber einem entgleisten Priestertum? In der Mitte dieser Fragen steht Christus, der Bote Jehovas und der Engel des Bundes, durch den Gottes Liebe und sein reinigendes Gericht sichtbar werden und der auch heute noch sein Volk zur Reinigung und Erneuerung ruft. Jehovas treue Liebe zu Jakob inmitten des Gerichts über Esau. Malachi setzt ein mit einem schlichten, aber alles entscheidenden Satz: Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Vor jedes Gerichtswort, vor jede Zurechtweisung stellt Gott diese Selbstoffenbarung seines Herzens. Die Menschen, an die er sich wendet, spüren diese Liebe kaum noch und antworten misstrauisch: Worin hast du uns geliebt? Es ist, als ob die Geschichte der erwählenden Gnade verflogen wäre und nur noch die Mühsal des Alltags übrig geblieben ist. Gott holt sie in ihre eigene Geschichte zurück: Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau? Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Nicht die moralische Überlegenheit Jakobs, nicht seine Durchsichtigkeit oder Lauterkeit begründet diese Liebe, sondern Gottes freier Entschluss. Schon in 1. Mose Kapitel 25 Vers 23 heißt es, dass der Ältere dem Jüngeren dienen soll, eine Umkehrung der menschlichen Ordnung, die zeigt, Gott bindet sich nicht an unsere Rangfolgen, sondern schreibt seine eigene Geschichte der Gnade. In Vers 2b und 3a spricht Jehova sehr offen über Jakob und Esau: Ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Dann fährt Jehova fort und sagt, dass Edom, Gebiet der Gottlosigkeit, genannt werden und ein Volk sein werde, dem Jehova ewiglich zürnt. Sowohl das Land als auch das Volk waren Gott missfällig. Die Erwähnung Esaus und Edoms schärft den Kontrast: Esau aber habe ich gehasst, und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Edom kann bauen, planen, sich neu aufrichten, sie werden bauen, sagt der Herr, doch Gottes Urteil steht darüber, ich aber werde niederreißen. Gebiet der Gottlosigkeit, das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Was wie politische Verschiebung aussehen mag, wird hier theologisch gedeutet: Ein Leben, das sich selbst genügt und Gott trotzig ausklammert, mag vorübergehend Erfolg haben, trägt aber in sich keinen Bestand. Gottes Hassen Esaus ist nicht ein Launenwechsel, sondern das beharrliche Nein zu einem Weg, der ohne ihn auskommen will. Darin liegt eine ernste Warnung, aber auch eine tröstliche Klarheit: Gnade ist kein diffuses Gefühl, sondern Gottes bewusste Hinwendung zu einem Menschen, trotz seiner Schwäche, und sein ebenso bewusstes Widerstehen gegen Hochmut und Gottlosigkeit. Bemerkenswert ist der Ausblick: Und eure Augen werden es sehen, und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Gerade indem Gott an Jakob festhält und Edoms Übermut richtet, öffnet er den Blick auf eine Herrlichkeit, die nicht an Grenzen gebunden bleibt. Später wird derselbe Herr sagen, dass sein Name vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang groß ist unter den Nationen. Die Erwählung Israels ist keine Einzäunung Gottes, sondern der Ausgangspunkt seiner weltweiten Selbstoffenbarung. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, wie diese Liebe konkrete Gestalt annimmt. Gott sendet seinen Sohn nicht, um wenige Bevorzugte zu bestätigen, sondern um in Christus die Welt mit sich zu versöhnen. Die besondere Liebe zu Jakob führt nicht zur Ausgrenzung der Völker, sondern zur Öffnung des Segens für alle, die im Glauben Anteil an Christus gewinnen. Wer sich in dieser Spannung zwischen Erwählung und Gericht wiederfindet, lernt, sich selbst anders zu betrachten. Dass Gott liebt, bedeutet nicht, dass er alles billigt, dass er richtet, bedeutet nicht, dass er sich von seinem Volk abwendet. Seine Liebe zu Jakob trägt auch durch die dunklen Abschnitte der Geschichte, in denen das Volk die eigene Erwählung vergisst und den Gott der Gnade in Frage stellt. Gerade dann lässt er sein Wort neu aufgehen, ruft zur Umkehr und bereitet Herzen für Christus. So wird das Bewusstsein, geliebt zu sein, nicht zur schläfrigen Selbstsicherheit, sondern zu einer leisen, dankbaren Wachheit: Wir leben von einer Gnade, die uns vorausging, die uns trägt und die uns in Jesus Christus ein sicheres Ziel eröffnet. Wer so auf Gottes Handeln mit Jakob und Esau blickt, lernt, sich nicht auf den eigenen Boden zu stellen, sondern auf dem Boden der Erwählung zu stehen und in dieser Gnade treu zu bleiben. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder Esau? Spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst, und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen, und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Wer sich von Gottes freier Liebe zu Jakob berühren lässt, kann sein eigenes Leben als ein Feld der Gnade sehen, nicht als Bühne eigener Verdienste. In dieser Sicht verliert der Vergleich mit Esau, mit anderen, mit scheinbar erfolgreicheren oder gescheiteren, an Macht, und das Vertrauen wächst, dass Gott sowohl in persönlichen Brüchen als auch in Zeiten des Gerichts an seiner Erwählung festhält. So wird das Herz frei, die eigene Geschichte nicht zu beschönigen, sondern im Licht der souveränen Gnade ehrlich zu werden und den Weg zu Christus als dem eigentlichen Ausdruck von Gottes Liebe dankbar zu bejahen. Die Verehrung der Priester und die Heiligkeit von Jehovas Name. Nachdem die Liebe Gottes zu Jakob ausgesprochen ist, richtet sich der Blick auf diejenigen, die diese Liebe im Volk sichtbar machen sollten, die Priester, die Söhne Levis. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Die Spannung ist deutlich, der Name Gottes wird mit Lippen bekannt, aber im Dienst verachtet. Das zeigt sich nicht zuerst in groben Verfehlungen, sondern in einem schleichenden Verlust an Ehrfurcht. Der Tisch des Herrn, der Ort seiner Gegenwart, wird als Mühsal empfunden, als Last, der man gerade noch mit dem Nötigsten gerecht zu werden versucht. So bringen die Priester Blindes, Lahmes und Krankes dar, das, was sie selbst nicht vermissen, was ohnehin weniger wert ist. Die Opfer spiegeln das Herz wider, Gott bekommt das, was übrig bleibt. Die Verderbtheit der Priester zeigte sich zuerst darin, dass sie den Namen Jehovas und seinen Tisch verachteten. Weder der Name Jehovas noch der Genuss seines Tisches war ihnen wichtig. Die Priester brachten Jehova mangelhafte Opfer dar, Opfer, die blind, lahm oder krank waren. Gott nimmt diese scheinbar pragmatische Haltung als Entweihung seines Namens ernst. Er fragt sie herausfordernd, bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben oder dein Angesicht erheben? Wenn sie einem menschlichen Herrscher nicht mit solcher Geringschätzung begegnen würden, wie viel mehr ist dann der Herr der Heerscharen der Ehre würdig? Die Diagnose geht tiefer als zu den Opfern, ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden, und die Gabe für ihn, seine Speise, kann verächtlich behandelt werden. Das Herz hat den Tisch Gottes als gleichgültig eingestuft, und der Dienst ist zur Routine geworden. So entsteht eine gefährliche Diskrepanz, nach außen hin wird weiter geopfert, innerlich aber ist der Name Gottes zur religiösen Selbstverständlichkeit geworden. Malachi erinnert daran, wie Gott den priesterlichen Dienst ursprünglich gedacht hatte. Er sagt über den Bund mit Levi, mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm. Furcht, und er fürchtete mich, und vor meinem Namen erschauerte er. Priesterlicher Dienst ist demnach kein religiöses Management, sondern ein Leben vor Gott, das von Ehrfurcht, innerer Aufrichtigkeit und heilender Weisung geprägt ist. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Gottes Anklage gegen die aktuellen Priester lautet dementsprechend, ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg, ihr habt viele durch Weisung zu Fall gebracht, habt den Bund Levis gebrochen. Wo die eigene Gottesfurcht erodiert, wird auch die Verantwortung für andere leichtfertig behandelt. Diese Entfremdung zeigt sich nicht nur am Altar, sondern durchzieht auch das Alltagsleben. Die Tränen am Altar, von denen Malachi spricht, sind Tränen, die nicht mehr von Gott beantwortet werden, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, weil er sich Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Die Ursache liegt in der Treulosigkeit innerhalb der Ehen, im Bruch des Bundes mit der Frau deiner Jugend. Der Gott, der den Bund mit Levi ernst nimmt, nimmt ebenso ernst, wie Menschen miteinander umgehen. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr. Der Gott Israels. Priesterlicher Dienst kann nicht von der Art getrennt werden, wie man Beziehungen gestaltet. Wo der Bund mit dem Ehepartner gering geachtet wird, wird auch der Bund mit Gott verdunkelt. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet, die ihr unreine Speise auf meinem Altar darbringt? Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten, ist es nichts Böses, und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es nichts Böses. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm. Furcht, und er fürchtete mich, und vor meinem Namen erschauerte er. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Das Bild der verehrten Priester lädt dazu ein, den priesterlichen Charakter des eigenen Lebens neu zu bedenken. Wo ist Gott zur Routine geworden? Wo ist sein Name selbstverständlich, sein Tisch eine Mühsal? In der Erinnerung an den Bund mit Levi wächst der Wunsch, dass Gottesdienst und Alltagsbeziehungen wieder aus einer Quelle kommen, aus der Ehrfurcht vor dem Vater. So kann das eigene Leben Schritt für Schritt zu einem Raum werden, in dem Gottes Name nicht nur bekannt, sondern geehrt wird, und in dem die Treue in den verborgenen Bereichen den Opferdienst vor ihm glaubwürdig macht. Christus als Bote Jehovas und Engel des Bundes, der die Priester läutert. Mitten in der scharfen Kritik an den Priestern richtet Malachi den Blick auf eine kommende Wende. Nicht menschliche Reformprogramme, sondern das Eingreifen Gottes selbst wird die Mitte dieser Erneuerung sein. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Der Herr, der die entweihten Opfer verwarf, kündigt an, selbst in seinen Tempel zu kommen. Er kommt als der Herr, auf den das Volk wartet, und zugleich als Engel des Bundes, als der Träger und Vollstrecker eines neuen, tieferen Bundes. Johannes der Täufer bereitet diesem Kommen den Weg, wie Jesus in Matthäus 11 bezeugt. In ihm erfüllt sich die Rolle des Boten, der die Herzen wachrüttelt und das Volk aus religiöser Selbstzufriedenheit ruft. Der zentrale Gedanke der Prophezeiung Maleachis besteht darin, die Priester in Israel im Blick auf das Kommen Christi als den Boten Gottes zurechtzuweisen und das Volk Israel im Blick auf das Erscheinen Christi als der Sonne der Gerechtigkeit zu ermahnen. Doch das Kommen des Herrn ist nicht nur tröstlich, sondern auch erschütternd. Malachi stellt die Frage, wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Das Bild wechselt vom Tempel zur Werkstatt des Goldschmieds und zur Stube des Wäscherers, denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber. Der Herr kommt nicht, um die priesterliche Korruption zu übersehen, sondern um sie durch Läuterung zu heilen. Dass er sitzen wird, deutet auf geduldige, konzentrierte Zuwendung hin. Er wendet sich den Söhnen Levi nicht in flüchtiger Entrüstung, sondern in ausdauernder, prüfender Liebe zu. Sein Ziel ist nicht Vernichtung, sondern Wiederherstellung des priesterlichen Dienstes. Das Ergebnis dieser reinigenden Gegenwart ist eine erneuerte Anbetung, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Die Sehnsucht nach den Tagen der Vorzeit wird nicht durch nostalgische Erinnerung erfüllt, sondern durch das Werk Christi, der den Bund erneuert. In seinem ersten Kommen reinigt er den Tempel, deckt Heuchelei auf und ruft zur Umkehr. In seinem Werk am Kreuz stiftet er den neuen Bund, in dem Gott sein Gesetz ins Herz schreibt und die Vergebung der Sünden zusagt. Und wenn er als Sonne der Gerechtigkeit aufgeht und Heilung ist unter ihren Flügeln, wird sein läuterndes Werk an Israel und den Völkern vollendet sein. Gericht und Heilung gehören dabei zusammen, das brennende Ofenbild und das sanfte Bild der heilenden Sonne zeigen zwei Seiten desselben kommenden Christus. Dieser Läuterungsprozess ist nicht nur Zukunftsmusik. Im neuen Bund wirkt Christus durch seinen Geist und sein Wort heute schon, um aus allen Glaubenden ein königliches Priestertum zu formen. wo sein Wort trifft, wo verborgene Motive ans Licht kommen, wo liebgewordene Unreinheiten in Frage gestellt werden, ist das nicht nur schmerzliches Urteil, sondern Ausdruck dieser reinigenden Liebe. Wie ein Goldschmied das Feuer so dosiert, dass das Metall nicht zerstört, sondern vom Schlackigen befreit wird, so führt Christus seine Gemeinde durch Prozesse, die auf Reinigung und Klarheit zielen. Das Ziel bleibt dasselbe, das Malachi vor Augen malt, Menschen, die Gott Opfer in Gerechtigkeit bringen, das heißt, ein Leben, das aus der Versöhnung in Christus geformt wird und Gottes Charakter widerspiegelt. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, so dass sie werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit und wie in den Jahren der Vergangenheit. Die Verheißung des kommenden Boten und der Sonne der Gerechtigkeit lädt dazu ein, das reinigende Handeln Christi nicht nur zu ertragen, sondern als Ausdruck seines Bundes zu deuten. Wo er Unstimmigkeiten aufdeckt, alte Gewohnheiten erschüttert oder verborgene Motive ans Licht bringt, ist er als Schmelzer und Wäschers bei der Arbeit. In dieser Sicht wird Läuterung zum Weg in eine tiefere Freiheit, weg von einem priesterlichen Schein, hin zu einem Leben, das aus der Nähe zum Engel des Bundes geformt ist und Gott Opfer in Gerechtigkeit darbringt. Herr Jesus Christus, danke, dass in deiner Person die liebende Erwählung Gottes und sein heiliges Gericht zusammenkommen und uns nicht vernichten, sondern läutern. Wo wir wie die Priester in Malachi deinen Namen gering geachtet und dir nicht das Beste gebracht haben, schenke ein aufrichtiges Herz der Umkehr und reinige uns durch dein Wort und deinen Geist. Lass deine Liebe zu Jakob uns gewiss machen, dass deine Gnade größer ist als unsere Untreue und dass deine Handlungen mit uns ausgerichtet sind auf Wiederherstellung und nicht auf Vernichtung. Erneuere unser inneres Leben, unsere Beziehungen und unseren Dienst, damit wir als königliches Priestertum leben, das deinen großen Namen ehrt und deine Herrlichkeit auch über die Grenzen unserer kleinen Gebiete hinaus sichtbar macht. Stärke in uns die Hoffnung auf dein Wiederkommen als Sonne der Gerechtigkeit und erhalte uns in der Erwartung, dass du dein Werk der Reinigung in deinem Volk vollenden wirst. Amen.